Es gibt keine Alternative zur Veränderung. Das ist das Credo von Philipp Riedel, einer von drei Geschäftsführern der Avantgarde Experts GmbH, und er setzt es mit seinem Team konsequent um. In den letzten Jahren veränderte das Unternehmen grundlegend seine thematische Ausrichtung, öffnete Büros und schloss sie wieder, testete Nischen und deklarierte sie als Reinfall und löste ganze Teams auf, zum Beispiel von 40 Perm-Beratern auf aktuell 4, und ist mit diesen ganzen Themen erfolgreicher denn je. Philipp nimmt uns mit in die Veränderungen der letzten Jahre. Er erklärt, woher der Mut kommt, sich Veränderungen, seien sie noch so groß, proaktiv zu stellen und wann man Versuche als gescheitert sehen muss. Ich frage ihn zusätzlich nach Entwicklungen, auf die unsere Branche aus seiner Sicht bisher zu träge reagiert, und er spricht dazu, was seine Idee zur Zukunft der Personaldienstleistung ist. Ich wünsche dir gute Erkenntnisse mit dieser Folge.
Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub.
Hallo Philipp, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Hi, liebe Simone, vielen Dank, ich freue mich riesig. Große Ehre, mal bei deinem Podcast zu sein. Danke, dass ich da sein darf.
Ach Gott, okay. Wenn du das sagst, okay, sehr, sehr gern. Dass das irgendwann mal so weit kommt, ist total witzig, weil ich habe nämlich in Vorbereitung auf dem Podcast, habe ich mal in meiner Datenbank geguckt, in meiner CRM-Datenbank, weil ich hatte als Selbstständiger, wo ich angefangen habe, auch in meiner Selbstständigkeit immer mal wieder auch an Avantgarde rangebaggert. Ah, ja. Ja, da hat es damals noch eine andere Geschäftsführung gehabt und das war so classy, Kaltakquise-Feeling, so an der HR abgeperlt und
jemanden
erreicht. Ja, ja. Und jetzt muss man andersrum und jetzt sagt mir der Geschäftsführer von Avantgarde Expert, dass er sich freut, um im Podcast zu sein.
Ja, also. Natürlich. Ist lustig, weil wir zu der Zeit, wo du das wahrscheinlich getan hast, da werde ich wahrscheinlich einen Raum weitergesessen haben und in der gleichen, ja, im gleichen Akquise-Modus gewesen sein wie du.
Ja, ja, tatsächlich. Also ich habe die letzte Aufzeichnung habe ich gesehen 2017, aber ich meine, dass es auch einen Tacken davor war. Bestimmt. Es ist zwar immer noch, also du warst immer noch länger da, als ich es bei Avantgarde versucht habe, aber ja. Also, aber schön, dass du da bist. Wie gesagt, wir haben uns ja für den Podcast auch ein spannendes Thema heute rausgesucht, nämlich in der groben Überschrift mal das Thema Transformation, also Veränderung. Und ja, bei euren Kunden und Kandidaten ändert sich viel, aber vor allen Dingen auch bei Avantgarde Experts hat sich die letzten Jahre massiv viel getan. Aber Eva, darauf kommen, also so diese Veränderung im Großen, schauen wir uns vielleicht erstmal so die Veränderung im Kleinen an, nämlich so deine Veränderung, dein Weg in der Personalvermittlung von, ich weiß nicht, wo du gestartet bist, nach Abi hin zu Geschäftsführer von Avantgarde Expert. Vielleicht gibt's da mal einen kurzen Abriss für uns.
Ja, das sehr gerne. Du meintest ja, wir haben unheimlich viel Zeit, deswegen hole ich mal ganz weit aus.
Also damals im Kindergarten? Genau. Ja, so weit vielleicht nicht.
Aber, so weit nicht, nee. Aber vielen Dank dafür. Also erstmal ganz grundsätzlich, ich bin Philipp, ich bin 36 Jahre alt. Ich liebe total, was ich tue. Und das war schon die gesamte Zeit in unserer Branche so. Du weißt ja selber aus eigener Erfahrung und Hunderten und Tausenden Gesprächen, dass es immer Ups und Downs in unserer Branche gibt. Aber ich bin sehr, sehr happy, in dem Staffing-Umfeld groß geworden zu sein und heute CEO bei Avantgarde Experts mit über 200 Kolleginnen zu sein, ist eine tolle Herausforderung und für mich genau das, was ich mir auch immer vorgestellt habe, mal zu machen. Wir sind im Moment in einer Größe angekommen, die ich mir aber so vor 12, 13 Jahren, als ich bei Avantgarde Experts mal angefangen habe, gar nicht vorstellen konnte. Ich komme ganz klassisch mal aus einem BWL-Umfeld, BWL studiert, bin aufgewachsen in einer Kleinstadt und zwar genau da, wo sich Bayern, Thüringen, Sachsen und Tschechien treffen. Also im Niemalsland könnte man auch sagen.
Warte, Moment. Ich brauche ein Guess. Also ja, wo sich Bayern, Sachsen, Thüringen und Tschechien treffen. Genau. Warte, also das muss irgendwo bei Hof, genau, Bayreuth, exakt, da oben sein?
Um es genau zu sagen, Markneukirchen, das ist eine ganz kleine Stadt, die kennt kein Mensch. Aber in der Nähe von Hof stimmt schon. Ja, in der Nähe von Hochstift schon, genau. Warum ich das überhaupt erzähle, hat ein bisschen auch mit meiner Historie zu tun oder mit meinem familiären Umfeld. Kann ich vielleicht zwei, drei Sätze dazu sagen? Meine Eltern sind in der ehemaligen DDR groß geworden und mit mir 1988 dann in den glücklichen Westen geflüchtet. Und sicherlich aufgrund dieses Vorbilds spielt Freiheit und so der Drang nach Freiheit, Mut nach Freiheit und sowas immer eine große Rolle in meinem Leben. Und ich erkenne heute, das ist ein langer Prozess gewesen, ja, erkenne aber heute, dass so ein Unternehmen zu führen und unser Umfeld in der Staffing-Industrie auch sehr viel mit Freiheit zu tun hat. Ich finde es einfach großartig, irgendwie Menschen auf ihren Lebenswegen mitzubegleiten. Und es fühlt sich für mich sehr frei an. Und das war auch so ein bisschen der Ursprung, glaube ich, für meine spätere dann berufliche Karriere. Ich habe eine ganze Zeit lang in Finnland studiert, bin dann zurückgekommen, war mal ein anderthalbes oder fast 2 Jahre bei BMW in der Krise 2008, 2009, habe für die Pressearbeit gemacht und bin dann zu einem Unternehmen gekommen, die sich mit Employer Branding beschäftigt haben. Die hießen oder die heißen auch immer noch eFellowsnet, eine Tochter von McKinsey und dem Holzbrink Verlag gewesen damals, und habe dort so ein bisschen das erste Mal mit unserer Staffing-Industrie zu tun gehabt. Und danach habe ich bei Avantgarde Expats angefangen, 2 Jahre später, als dritter Mitarbeiter in einer ganz kleinen Abteilung, so am Rande der riesengroßen Marketingagentur Avantgarde, die man ja auch ja, deutschlandweit oder sogar weltweit als große Agentur kennt, als große Agenturgruppe. Und für uns war damals überhaupt nicht klar, was sich aus dem kleinen Pflänzchen Avantgarde Expats mal über die Jahre entwickeln kann. Ist für uns eine wahnsinnige, verrückte Entwicklung gewesen, weil wir haben am Anfang vor allem Marketing-Experten in die Automobilbranche vermittelt. So ging das mal alles los, und sind dann einfach von unserem eigenen Wachstum überrannt worden, um ehrlich zu sein.
Naja, das ist ja eine gute Situation, in der man sein kann. Und es war tatsächlich auch so, also Avantgarde Experts hatte ich tatsächlich als in Anführungsstrichen Agenturableger im Kopf, die überwiegend im Bereich Marketing und Sales auch unterwegs waren, weil jetzt ist ja irgendwie komplett anders. Vielleicht magst du da mal so die Entwicklung von euch so schildern und vielleicht auch so ein paar Knackpunkte, wo du sagst, okay, deswegen ging es an diesem Punkt auch in eine andere Richtung
Ja,
dann.
also ganz am Anfang, wie ich es gerade schon gesagt habe, sind wir einfach überrannt worden von dem Bedarf nach flexiblen Arbeitskräften im Marketing. Das gab es am Markt noch nicht. So 2010, 2011 war das für den einen oder anderen in der Staffing-Industrie vielleicht so eine Randerscheinung. Da besetzen wir auch mal so einen Marketing-Experten mit. Aber niemand hatte das im Fokus. Und wir waren da so ein bisschen die Ersten am Markt, die Vorreiter. Und deswegen ging das am Anfang auch gut, weil auch das Thema Zeitarbeit, akademische Zeitarbeit, auf einmal ein sehr großes auch für Marketing, Kommunikation und Sales wurde. Das haben halt die Konzerne vor allem dann nach der Krise 2008, 2009 nachgefragt. Wir haben aber sehr schnell gemerkt, dass vor allem in dem extremen technologischen Wandel, in dem sich diese Unternehmen schon damals befanden, das Feld Marketing endlich ist. Und dass wir an vor allem diesen großen Kunden, vor allem Konzernkunden und verschiedene Kunden mit vielen Mitarbeitern, dass dieses Feld endlich ist und wir uns auch transformieren müssen, um nicht irgendwann an eine Wachstumsgrenze zu kommen. Und haben uns damals schon so dieser Mobility- und Tech-Welt ein Stück weit verschrieben, aber immer noch sehr stark mit dem Fokus auf Marketing-Jobs. Und dann ging es so 2014, das war so der erste große Wandel für uns im Unternehmen, damit los, dass wir die ersten Ingenieure und Einkaufsexperten an diese Kunden vermittelt haben, eher so aus der, eher opportunistisch, also aus dem Wunsch der Kunden heraus, hey, am Ende sind ja im Einkauf auch BWL-Profile, könnt ihr nicht dort auch helfen? Und im Engineering-Feld war es dann eher so, Avantgarde Experts ist bekannt, ist jetzt dann bei nicht nur Automobilhersteller, auch Zulieferer und sowas kannte man uns dann schon. Könnt ihr denn da auch helfen, vor allem in Zeitarbeit? So, das haben wir am Anfang erst so ein bisschen geblockt, dann überlegt, wie können wir damit umgehen, und haben dann eine eigene Abteilung aufgemacht, die sich eben genau mit diesen technischeren Stellen beschäftigt hat. Und das war der erste Bruch und das erste Mal, wo ich auch persönlich gemerkt habe, hey, da geht wahrscheinlich deutlich mehr als das, was wir ursprünglich mal angenommen hatten als kleine Abteilung innerhalb dieser Marketingagentur, ne? Wir hatten damals schon so um die 20 Millionen Umsatz gemacht, 2013, 2014, also sind da schon schnell gewachsen, aber immer noch so als Teil der Agentur. Und haben dann 2014 angefangen, auch einen Carve-out zu forcieren und haben uns mit eigenen Unternehmen aufgestellt. Und das ist bis heute dann zu einem Unternehmen geworden, das auch heute gar nichts mehr mit dem Marketingumfeld und mit der Agentur zu tun hat, sondern wir sind heute ein echtes Staffing-Unternehmen für die Mobility- und Tech-Branche. Langer Weg.
Okay. Es ist, ja, genau, also ja, langer Weg, der natürlich auch Mut erfordert, zu sagen, ne, also nicht Schuster, bleib bei deinen Leisten, was ja jetzt, ich weiß nicht, ob du zufällig das Interview mit dem Florian Wiedner gehört hast, der ist praktisch eine Podcast-Folge vor dir jetzt dann dran, der eben auch seine Ariste im Life-Science-Umfeld hat und die natürlich auch immer wieder Ansprachen von Kunden bekommen und die sich aber bisher tatsächlich auch dagegen entschieden haben, zu sagen, wir weichen das Ganze auf. Jetzt habt ihr aber gesagt, okay, wir weichen auf, aber das kam eben auf Basis des ja Umsatzversprechens, Wachstumsversprechens, dass man einfach gesagt hat, okay, da sehen wir einfach die Zukunft, oder?
Ja, Simone, man muss ganz ehrlich sagen, manche Dinge, die kann man steuern, andere Dinge, die passieren auch manchmal mit. Und wir neigen natürlich auch immer dazu, gerade so in Geschäftsführerrollen oder in Führungsrollen zu sagen, das haben wir alles so geplant, das war eine strategische Idee, die hat über Jahre gut geklappt. Wenn man mal ganz ehrlich ist, passieren auch Dinge manchmal, obwohl man sie vielleicht so gar nicht plant oder gar nicht möchte. Und wir haben sehr viel ausprobiert. Und das ist das, was ich vorhin vielleicht auch mit dem Thema Freiheit meinte. Ich hatte immer das große Glück, auf der einen Seite Shareholder im Hintergrund zu haben, aber auch Partner und Kolleginnen der ersten Stunde bei mir, die diese Freiheit möglich gemacht haben, Dinge auszuprobieren. Und dann war es im Prinzip auch so eine Bauchentscheidung zu sagen, wir probieren mal verschiedene Aspekte aus. Wir haben da auch vieles falsch gemacht. Also in den Jahren zwischen so 2014 und 2018, 19 haben wir Dinge probiert, einen großen Perm-Apparat aufgebaut, viele Direktvermittlungen, wir haben bis zu 6,5, 7 Millionen Euro reine Perm-Fees im Jahr gemacht, mit einem Riesenapparat an auch Perm-Sales-Kolleginnen, was sich zum Schluss rausgestellt hat, dass das für uns nicht so funktioniert, wie wir das gedacht haben. Wir haben uns auch mal mit Themen beschäftigt, wie Rec2Rec und sowas, haben wir gedacht, okay, das könnte es sein, hatten mal einen Standort in der Schweiz, haben uns da mal ausprobiert. Und es klingt jetzt alles so flapsig. Das waren natürlich schon auch harte Entscheidungen, dort anzufangen und auch an solchen Stellen wieder aufzuhören. Aber bis wir unseren eigentlichen Fokus gefunden haben, und das ist ja wahrscheinlich dann auch das, was der Flo Wiedner meint, in seinem Case den Fokus gefunden zu haben, haben wir einfach ein paar Jahre gebraucht, weil wir wussten, Marketing alleine reicht nicht. Wir müssen woanders hin. Auch Themen wie Margenstrukturen und sowas hängen damit ja auch zusammen. Also die Nische ist schön, interessant, bunt, aber sie ist eben auch sehr viel schneller endlich und gegebenenfalls eben auch nicht besonders krisensicher, weil klar, so ein Marketingbudget lässt sich schnell mal weiterschieben, lässt sich verändern bei den Kunden und deshalb ist es nicht so nachhaltig gewesen im Wachstum, wie wir das vielleicht am Anfang angenommen hatten. Und deswegen war dieser Wechsel wichtig. Heute sind wir so fokussiert wie nie zuvor, aber eher mit dem Gedanken, wir denken uns aus der Kundensicht heraus und nicht in diesen Verticals, wie das die Branche ja sehr häufig tut, ne? Also das sagt man, okay, wir sind der Anbieter für Engineering, wir sind der Anbieter für Life Science, wir machen nur IT-Contracting und es hat alles seine Berechtigung. Wir gehen eher von der Kundenseite oder deutlich stärker von der Kundenseite ran und sagen, okay, wir haben zum Beispiel eine Möglichkeit, einen Rahmenvertrag mit einem neuen Kunden zu schließen. Können wir denn aber am Ende des Tages dem Kunden eigentlich auf den Anforderungen überhaupt gerecht werden? Also das besprechen wir auch mit unseren Kunden heute sehr viel offensiver, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Was sind eure Anforderungen? In welchen Themen müsst ihr Stellen besetzen in der Zukunft? Und können wir in diesen Feldern helfen und sagen heute auch mal zu größeren Kunden nein, wo jemand anders vielleicht sagen würde, hey, man kann doch so einen großen Konzern, man kann doch so einen großen Kunde, so einen Kunde, der so aussichtsreich ist, nicht absagen. Aber das tun wir heute aktiv, wenn wir wissen, wir können dort gar nicht in verschiedenen Gebieten echt liefern. Ne? Und dieser Veränderungsprozess, der hat ein bisschen gedauert. Die Kunden, die wir heute haben, und das sind 60% Konzernkunden, bei denen können wir aber dann auch mit Stolz behaupten, die Stellen, die sich mit Transformation, mit Veränderungen, mit Jobrollen von heute und der Zukunft beschäftigen, die können wir diesen Kunden auch ernsthaft liefern. Und das ist unser heutiger Fokus.
Aber wo ist es so viel anders als jetzt in der Branche? Weil ihr habt ja Mobility und Tech euch auf die Fahne geschrieben und fokussiert euch da eben auch und sagt, Mensch, wir reflektieren eben auch die Kunden entsprechend. Können wir da überhaupt gut liefern oder können wir nicht liefern? Das ist ja jetzt nicht so viel anders als andere Player am Markt. Also wo seid ihr da konkret anders?
Ja, ich sag dir mal ein Beispiel. Daran ist es vielleicht ganz gut zu erkennen. Wir hatten mal ein großes Automobilunternehmen als Kunde, den wir vor allem mit Marketing- und Salesstellen bedient haben. Ausschließlich. Mit 300 Zeitarbeitskräfte, Young Professionals im Einsatz. Wir haben uns dazu entschieden, das nicht mehr zu tun und haben diesen Kunden komplett verändert, sind heute dort einer der führenden technischen Anbieter und vermitteln fast ausschließlich Ingenieure in den E-E-Bereichen, also alles, was mit Elektrifizierung zu tun hat, Batterieladeinfrastruktur, High-Voltage-Experten, also ein ganz anderes Feld wie das, was wir ursprünglich mit dem Kunden mal gemacht haben. Wir haben also dort eine Nische gefunden, das ist so das eine. Wir vermitteln auch nicht einfach generell dort Ingenieure hin, sondern ausschließlich Ingenieure, die sich mit diesen Zukunftsthemen bei diesem Automobilhersteller beschäftigen. So, und diese Wende, weil wir hätten damals auch einfach weitermachen können, das war ein großes Risiko, quasi von damals so einer großen Anzahl an Zeitarbeitskräften, akademischen Zeitarbeitskräften wegzukommen nach und nach hin zu einem ganz anderen Skill, wo wir auch noch gar nicht hundertprozentig wussten, funktioniert das. Wir waren noch gar nicht der Experte dafür. Aber wir haben uns mal in dieses Abenteuer gestürzt, haben natürlich auch die Trends gesehen, haben gesehen, dass wir da relativ früh dran sind, dass wir dort eine Nische gefunden haben, die noch nicht so scharf besetzt ist im Markt und haben uns dorthin gewandelt. So, und das machen wir bei mehreren Kunden, wo wir trotz unseres relativ breiten Spektrums am Ende doch unsere Nische gefunden haben, aber eben mehr auf Kundenebene. Und weniger schon von der Herangehensweise, dass man sagt, wir sind nur der Experte eben zum Beispiel für IT-Contracting oder nur für IT-Temp oder nur für Engineering-Temp.
Also du bindest das sozusagen an die Vertragsform, dass ihr sagt, okay, ihr macht jetzt nicht so sehr eine bestimmte Vertragsform, sondern ihr schaut, was braucht, also ihr seid gebunden in gewisser Weise an gewisse Rollen, ja, die ihr euch so ausgedacht habt, aber in welcher Vertragsform dann der Experte dorthin geht, das ist jetzt mal offen, sozusagen.
Ist abhängig vom Kunde. Also wir haben uns ein bisschen, oder wir haben uns sehr stark dazu entschieden, also dass wir keinen Fokus auf das klassische Perm-Business legen. Wir sind ein Anbieter für Run-Rate-Business und im Wesentlichen auch einer für akademische Zeitarbeit von Young Professionals. Also wir vermitteln über 65% junge Berufseinsteiger und Talente mit 2 bis 4 Jahren Berufserfahrung. Das ist so unser Fokus. Da sind wir am allerstärksten. Das ist jetzt bei Freiberuflern im Contracting ein bisschen anders. Dort haben natürlich die Experten mehr Berufserfahrung, aber das ist der vergleichsweise eher kleinere Teil. Überwiegend White Collar und Akademiker und Young Professionals. Das ist unser Hauptanteil. Und machen damit jetzt so um die 100 Millionen Umsatz und wie gesagt dann ungefähr 65 Millionen davon in diesem Temp-Business.
Der Rest ist dann verteilt auf Perm und Contract.
Genau, aber im Wesentlichen dann schon auf Freiberufler-Business. Perm ist dann eher ein kleinerer Anteil mittlerweile.
Ja, ihr habt ja
Genau.
dann auch, also ihr kamt ja von um die 40, glaube ich, Perm-Vertriebler, ja,
Ja.
und seid heute 4. Also da habt ihr schon aber dann auch gesagt, okay, es macht jetzt nicht eine Person eben die ANÜ, Contracting und Perm, sondern es gibt trotzdem nochmal einen spezifischen Bereich, der jetzt nur Perm macht.
Genau, also intern sind wir natürlich nach den verschiedenen Vertragsarten spezialisiert und aufgestellt. Es geht auch anders gar nicht, weil die Anforderungen andere sind. Also klar müssen wir im Contracting innerhalb von 24 bis 48 Stunden lieferfähig sein. Da können wir jetzt nicht eine Woche Vorstellungsgespräche führen, da brauchst du spezialisierte Recruiter, du brauchst Sales Reps, also Account Manager, die auch anders akquirieren, Kunden anders betreuen als im Temp-Business und nochmal anders als im Firm-Business. Deswegen gibt es da schon Spezialisierung. Aber das, was du gerade gesagt hast, das war ein harter Weg von 40 KollegInnen, die ja auch tolle Kollegen waren, im Firm-Business runter heute auf 4, die das noch spezialisiert machen, vor allem im IT-Perm-Umfeld und dort ganz spitz auf wenige Rollen beschränkt Und da ist das oft ein Door-Opener für uns auch. Also das ist manchmal so das Eingangstor zu Kunden, wenn man dort vielleicht eher eine Führungsposition besetzt, wo wir später dann eben auch mit Runrate-Business mit dem Kunden weitermachen können und eben mit Freelancern oder Temp-Stellen unterstützen können. Das ist die Strategie heute hinter dem Perm-Business. Haben dort super erfolgreiche Experten. Also die vier Kollegen, die sind langjährig schon dabei, die kennen sich super in ihren Branchen aus, haben hohen Freiheitsgrad bei uns zu arbeiten und sind da ein super Door-Opener. Aber das Konzept sehr viel Perm mit sehr vielen Vertrieblern, auch hohe Fluktuation in dem Business, was dann ja für Perm vor allem besonders schädlich ist. Davon haben wir uns verabschiedet in den letzten 5, 6 Jahren. Das war schon ein harter Prozess.
Ja, genau, das sagst du jetzt. Ich wollte gerade sagen, also wenn man so eine Retroperspektive drüber spricht, klingt es ja dann alles so, okay, also ja, dann haben wir das und dann haben wir das entschieden und dann war das so und so weiter. Und jetzt sagst du aber auch, es war ein harter Prozess. Und du hast ja auch vorhin gesagt, dass es einige Wechsel, sag ich mal, gab. Ihr habt einiges ausprobiert. Ja. Das ist ja dann auch immer, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen und ich hoffe, ich kriege den Punkt rüber, weil es ist natürlich wichtig als Unternehmer Möglichkeiten und Marktveränderungen wahrzunehmen und zu reagieren. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch schädlich sein, the next shiny thing hinterher zu laufen. 100%. Gerade wenn natürlich auch das Unternehmen schon so eine Kostenstruktur hat, aber sage ich mal auch so ein Track Record vom Brand Building und so weiter. Also was hat euch dann immer jeweils die Sicherheit gegeben zu sagen, okay, wir machen das. Gerade jetzt vom Marketing zum Mobility Tech war doch ein großer Schritt. Und für die Sachen, die nicht funktioniert haben, was war für euch der Zeitpunkt dann auch, also wenn sich das so verallgemeinern lässt, keine Ahnung, dann irgendwann zu sagen, okay, jetzt nicht mehr, weil es ist ja dann auch so diese Balance, ne? Muss man jetzt nur noch ein bisschen dranbleiben? Sind wir kurz vor Durchbruch? Wann hört man auf und so weiter? Also ja, ich hoffe, die Frage ist nicht zu komplex, aber
Doch. Ja. Ich weiß, was du meinst. Also im Grundsatz bin ich von einem Thema total überzeugt. Es gibt keine Alternative zur Veränderung. Und wenn man sich unseren Arbeitsmarkt im Moment anschaut, unser wirtschaftliches Umfeld, dann gilt das wahrscheinlich noch stärker als jemals zuvor. Und diesen Grundsatz, keine Alternative zur Veränderung, den habe ich versucht, immer ins Unternehmen einzubringen und nach dem lebe ich auch ein Stück weit. So, jetzt muss man natürlich schon schauen, dass man intern auch so eine Belegschaft, sage ich mal, mitnimmt. Das ist gar nicht so einfach, weil wir haben zwar einen relativ jungen Kollegenkreis, also im Durchschnitt 31 Jahre alt, aber trotzdem ist Veränderungsbereitschaft immer etwas, was man sehr stark treiben muss und wo auch nicht jeder unbedingt immer mitgehen kann. Also man könnte ja jetzt auch sagen, ja okay, ihr hattet da jetzt 40 Perm-Kollegen, warum habt ihr die denn nicht einfach in eine andere Vertragsart übernommen? Warum ging denn das nicht, wenn vielleicht euer Temp-Business viel stärker gewachsen ist oder da viel stärkere Wachstumschancen für euch da waren? Das war eben einfach auch teilweise nicht möglich, weil die Bereitschaft für diese Veränderung nicht so stark da war, wie wir sie vielleicht hätten gebraucht. Aber so eine leichte Überforderung ist ja meistens nicht schädlich von Kolleginnen und Kollegen. Aber wenn es zu einer größeren Überforderung kommt, dann muss man auch sehr stark aufpassen, weil einem natürlich gerade so in der Größe, in der wir damals waren, so vielleicht mit 100, 120, 140 Mitarbeitern, läufst du schon auch Gefahr bei größeren Veränderungen, dass es dir mal einen ganzen Geschäftsbereich oder auch das Unternehmen zerreißt. Da gibt es ja durchaus Beispiele auch in unserer Branche, wie das passieren kann. Und da sind wir schon mit Fingerspitzengefühl rangegangen und haben vor allem auch sehr viel Veränderungen kommuniziert. Also das war, glaube ich, der aller wichtigste Punkt, dass wir gesagt haben, hey, wir müssen diese Veränderung machen, sonst gibt's uns irgendwann nicht mehr. Wir brauchen die Veränderung hin zu dem Business, was uns über die nächsten Jahre trägt und was uns auch weiteres Wachstum offenlegt, was uns die Chance gibt, weiter zu wachsen. Und dann funktioniert es auch. Also dieses niemals aufhören, sich zu verändern, das ist ganz sicherlich der Grundsatz, warum das überhaupt alles funktioniert.
Ja, also dann kommt
sozusagen. Was war der zweite Teil deiner Frage? Habe ich jetzt vergessen.
Also da kommt sozusagen auch, also da kommt die Sicherheit her, die Sachen voranzutreiben und auch immer wieder auszuprobieren mit dem Risiko, ja, zu stagnieren auch, weil man sagt, okay, man stellt fest, das ist es jetzt nicht. Und der zweite Teil der Frage war dann am Ende, wenn man einen Testballon in gewisse Richtungen startet, wann ist dann der Zeitpunkt auch zu sagen, okay, das wird wohl nicht zünden, weil man sich ja auch irgendwie immer sagt, naja, ich muss nur noch ein bisschen dranbleiben, dann wird es wahrscheinlich funktionieren.
Weißt du, die ehrlichste Antwort auf diese Frage ist, ist man überzeugt von den handelnden Personen? Und wenn man überzeugt ist von den handelnden Personen, ist es richtig, ein Thema weiterzutreiben. Das habe ich sehr gelernt in den letzten Jahren. Dann ist es auch richtig, mal vielleicht eine Flaute zu überstehen, vielleicht mit mehr Erwartungshaltung, die man am Anfang hatte, die auch mal zurückzustellen, zu sagen, okay, die Leute, die wir auf dem Thema sitzen haben, die sind die Richtigen für das Thema. Die sind die Richtigen auch für unsere Zukunft in diesem einen speziellen Thema. Wenn man diese Überzeugung ein Stück weit verliert, dann ist es spätestens der richtige Zeitpunkt, in Veränderung zu gehen und zu sagen, okay, wir machen das so, wie es geplant war, nicht weiter. Das ist eine Grundüberzeugung, die wir auch im gesamten Unternehmen haben. So führen wir auch bei uns im Unternehmen, dass sagen wir mal, die handelnden Personen immer im Mittelpunkt stehen. Und das muss ja gar nicht bedeuten, dass die irgendetwas ganz grundsätzlich falsch gemacht haben oder irgendwie was. Aber wenn wir feststellen, okay, wir haben vielleicht auch die handelnden Personen nicht auf der richtigen Stelle im Unternehmen eingesetzt, dann muss man, glaube ich, den Stecker ziehen und Veränderungen herbeiführen. Das ist mal das eine. Und auf der anderen Seite natürlich haben wir KPIs, Ideen, Planungen, Jahresplanungen, alles das, wie jedes andere Unternehmen auch, und geben uns dann auch einen Zeitraum zu sagen, okay, das ist unser Invest, wir rechnen dann mit einem Return of Invest, und wenn diese 18 Monate oder vielleicht 24 Monate vorbei sind, dann machen wir einen Strich drunter, wir suchen uns quasi das Zielbild, wo wollen wir denn dann sein, wenn wir dort nicht angekommen sind, egal in welche Richtung, entweder wir sind viel stärker gewachsen oder schlechter, dann ziehen wir einen Strich drunter, beurteilen das und gehen den nächsten Schritt. Und der kann dann eben auch heißen, wir lassen es bleiben. Die Schweiz war da ein schönes Beispiel. Dort angefangen in der Schweiz auch mit großen Ambitionen. Ich glaube auch richtig, dass wir es probiert haben, haben aber dann gesehen, okay, für vor allem unseren damaligen noch Skill, Marketing und Kommunikation, können wir gar nicht so stark wachsen, wie wir wollen, und es besser, den Fokus in Deutschland zu behalten. Da haben wir noch mehr als genug zu tun und beschäftigen uns dann auch eine lange Zeit mit etwas, was gar nicht den deutlichen Erfolg in der Zukunft bringen wird. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen, es nicht weiterzumachen.
Also das heißt, sowohl Schweiz als auch dann das Rack-to-Rack-Thema, vielleicht auch Perm-Sales-Thema, war bis zu einem gewissen Grad auch eine People-Sache, wo ihr gesagt habt, irgendwann habt ihr vielleicht auch nicht mehr an die Personen geglaubt?
Ja, auch. Absolut. Das ist dann aber ich will das gar nicht so als, also ich will das jetzt gar nicht einzelnen Personen ankreiden, das wäre auch unfair, weil es, man kann jetzt, weißt du, es geht ja, der Fehler muss nicht unbedingt bei der Person liegen, sondern manchmal sind die Personen einfach auch an der falschen Stelle eingesetzt. Und das ist dann auch Aufgabe von uns als Unternehmensleiter oder als vielleicht auch Team- und Abteilungsleiter, das frühzeitig zu erkennen. Aber das ist natürlich ultra schwer, weil es gibt, du kennst das aus deinem Coaching heraus ja ganz prima, es gibt viele Gründe, warum etwas nicht funktioniert. Und es gibt auch oft viele Ausreden, warum etwas nicht funktioniert. Und zu erkennen, was funktioniert wirklich nicht und was funktioniert nicht, weil wir gar nicht 150% investiert haben, damit es funktioniert, das zu erkennen, ist oft gar nicht so einfach. Ja. Und da schwankt man natürlich immer ein bisschen hin und her. Und das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, immer zu sagen, wir wussten ganz genau, wo es lang geht. Und das war alles total geplant. Das wäre sicherlich nicht nur übertrieben, sondern auch einfach eine falsche Interpretation von dem, was passiert ist. Wichtig ist nur, man muss für sich selber Klarheit schaffen. Da bin ich überzeugt davon. Und die Klarheit haben wir heute stärker als jemals zuvor in der gesamten Historie von Avantgarde Experts.
Jetzt habt ihr euch ja mit dem Thema akademische Zeitarbeit gerade im technischen Umfeld auch ein Thema ausgesucht, wo die Kandidaten sehr begehrt sind. Ja, das Thema Zeitarbeit hat ja immer noch so ein bisschen so ein Geschmäckle.
Absolut.
Wahrscheinlich ergibt sich da auch so ein bisschen so ein Wachstumsbottleneck draus. Also wie schafft ihr es, Young Professionals, Studienabsolventen für die Zeitarbeit zu begeistern?
Lustigerweise gar nicht. Das Young Professionals Zeitarbeitsgeschäft ist bei uns das mit Abstand am stärksten wachsende. Und vor allem auch in diesen vermeintlich knappen technischen Berufen, die sich eher auch so mit Zukunftsrollen bei unseren Kunden beschäftigen, also mit Transformation oder eben gerade auch mit den Themen Batterie, Elektrifizierung und so weiter und so fort. Warum das funktioniert, wir kommunizieren sehr stark. Du weißt ja, wir haben auch einen Innovationspreis gewonnen bei EBSCO, sind da Award-Gewinner für eine innovative Zeitarbeits-AMÜ-Kampagne. Und ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt, jetzt auch mit dem Thema viel aktiver umzugehen. Da tut sich unsere Branche irgendwie selber so ein bisschen schwer. Also da kennen wir vielleicht auch manchmal in der Branche nicht so den Wert von dem, was wir da eigentlich beitragen für den Arbeitsmarkt und treten nicht selbstbewusst genug auf. Und ich würde gerne Teil der Lösung sein in diesem Thema und dann vielleicht auch viele andere Unternehmen ermutigen, da mitzumachen und zu sagen, ja, Moment mal, Zeitarbeit ist nicht das, was man medial aufgeladen vielleicht damit verbindet. Also, weißt du, wir haben nichts mit Lohndumping oder irgendwie mit ausgebeuteten Pflegekräften und Schweinezucht zu tun, da wo man Zeitarbeit oft eher in den Medien verortet, sondern wir vermitteln totale Experten und geben damit beiden Seiten die Flexibilität, die der aktuelle Arbeitsmarkt eigentlich möchte. Die Kolleginnen, die da im Einsatz sind, die sind hochbezahlt, das sind Top-Talente, die könnten völlig frei auch eine feste Anstellung in Unternehmen finden. Das ist gar nicht Bottleneck. Also das Problem ist nicht, dass die nicht die keine andere Möglichkeit haben, als über uns in Zeitarbeitsverhältnis zum Kunde zu gehen. Aber es ist für beide Seiten die Möglichkeit, sich auszuprobieren. Ein Young Professional, der von der Uni kommt, jetzt vielleicht noch in Corona studiert hat. Ja, woher soll der denn heute wissen, was er mal in der Zukunft wirklich tun möchte? Der will sich also auch in seinen ersten Berufsjahren ausprobieren. Und der deutsche Markt war darauf lange nicht so gut vorbereitet. Jetzt wird das so langsam, dass auch Studienabsolventen erkennen, okay, ich werde wahrscheinlich alle 2, 3, 4, 5 Jahre vor allen Dingen in meinem Berufsstart eh den Job wechseln. Und es passiert ja so. Also alle Statistiken zeigen das ja. Und trotzdem war es in der Vergangenheit immer so, unbefristeter Arbeitsvertrag, langjährige Optionen etc. pp. Das ist nicht mehr ganz so. Also diese Flexibilität im Job, die wollen auch junge BewerberInnen heute haben. Und diese Flexibilität geben wir ihnen zusätzlich noch den Zugang zu tollen Unternehmen, in denen man sich eben mal ausprobieren kann in seinen ersten Berufsjahren. Wir haben eine sehr hohe Übernahmequote, also fast 90% unserer Young Professionals werden dann bei unseren Kunden auch übernommen. Das ist toll, aber es ist kein Must. Also es gibt auch durchaus viele, die sagen, wow, das war eine tolle Zeit bei Unternehmen 1, 2, 3 oder 4, aber jetzt möchte ich woanders hin, weil ich habe auch gelernt in den 2 Jahren, wo ich das über euch gemacht habe, was ich vielleicht nicht möchte. Was es vor allem nicht mehr ist, und das ist der Riesenunterschied, wir haben gar nichts mit irgendwie so Lohndumping oder mit Niedriglöhnen oder sowas zu tun. Unsere Leute verdienen alleine schon durch den Equal Pay Grundsatz das Gleiche, wie sie intern verdienen würden beim Kundenunternehmen, und in der Regel auch mindestens auf Marktniveau eher höher für Berufseinsteiger und Young Professionals. Und das ist natürlich dann auch ein sehr schlagendes Argument, warum dann auch ein junger Bewerber das gerne über uns macht.
Also es klingt alles so einfach, aber ich kann mir vorstellen, im Gespräch an sich hast du eben doch trotzdem mit diesen Vorbehalten zu kämpfen. Also die
Klar.
Vorbehalte werden sicherlich erstmal da sein. Klar, wenn du dann mit einer BMW oder einer Porsche winken kannst, einem Unternehmen, wo du so vielleicht nicht reinkommst, in Festanstellung, dann ist es vielleicht schon mal ein Grund, dass man sagt, okay, du kannst wählen, entweder du kommst so rein oder eben gar nicht. Ja, das könnte ich mir vorstellen, ist ein Grund. Natürlich auch die Aufgaben, ne, wenn man aus dem technischen Umfeld kommt und dann versteht, dass man dadurch sein Profil auch und seinen Lebenslauf bereichern kann, dann ist das sicherlich auch ein Grund. Aber ja, also wenn es denn so ist, wie du das gerade so malst, dann ist es schön, aber ich kenne es eben auch aus meinen Zeiten, wo ich noch Ingenieurdienstleister eben auch begleitet habe, die natürlich auch mit Young Professionals zu tun haben, wo ja, also Flexibilität und Austesten hin oder her, aber trotzdem noch ja viel auch konservatives Agieren und Sicherheitsdenken dominiert hat.
Das ist so, aber schau, also jetzt zum Beispiel im Tech-Umfeld, du hast jetzt mal 2 große Namen genannt, die sind da als 2 Beispiele von vielen sehr passend, weil für, ich sag mal, den Ingenieur sind es super interessante Unternehmen, bei denen man vielleicht mal arbeiten möchte oder Projekte machen möchte, ne? Viele Young Professionals schwanken ja aber auch, will ich mich vielleicht irgendwann mal selbstständig machen, will ich freiberuflich arbeiten, will ich festangestellt arbeiten, wie viel Flexibilität will ich denn? Wie man weiß, hat man oft keine Möglichkeit, vor allem nicht als Young Professional oder als Studienabsolvent irgendwie ein freiberufliches Projekt oder sowas bei einem von diesen großen Unternehmen zu machen. Also die Flexibilität auf der Seite gibt es ja in der Regel nicht. Kommt erst später mit Berufserfahrung, da kann man darüber nachdenken. So, das heißt, der Eingang in so ein Unternehmen, wie du es richtig gesagt hast, den gibt es vielleicht aus dem Grund gar nicht. Das zweite große Thema, was wir haben, es gibt natürlich auch viele Jobrollen oder auch viele, viele Verticals, in denen auch diese großen Namen gar nicht mehr so attraktiv sind, wie man denkt. Also im Engineering liegt es vielleicht jetzt nahe, aber die Ingenieure, die sich beispielsweise mit Batterieladeinfrastruktur oder mit eben diesen Elektrifizierungsthemen beschäftigen, die sind ja auf einmal auch im Energiesektor total begehrt, ne? Weil dort der gleiche Trend passiert. Also früher hat man vielleicht die Ingenieure sehr automobillastig oder mobilitätslastig vermitteln können. Heute kann man die viel universeller auch in andere Jobs vermitteln, weil andere Branchen ähnlichere oder gleiche Profile suchen. In der IT, wenn man es da jetzt mal anschaut, das sind diese beiden Namen, die du gerade genannt hast, und andere gar nicht so super attraktiv, weil da natürlich auch Vorbehalte bestehen, so Richtung, naja, da kann ich mich ja gar nicht so wirklich weiterentwickeln, da sitze ich vielleicht in vielen Meetings und so weiter und so fort. Also da sind es die großen Namen gar nicht, da ist aber die Flexibilität, nämlich der Kandidat möchte viel mehr die Rolle oder möchte viel mehr das Projekt als das schöne Produkt oder den großen Namen haben, viel entscheidender. Da kommen die jungen Talente oder da kriegt man die jungen Talente viel mehr über den Inhalt. Zu sagen, hier kannst du ein Projekt machen, vielleicht auch mit einem Budgetumfang, vielleicht auch mit einem echten Impact, arbeiten an autonomen Fahren oder whatever, das kriegst du sonst gar nicht so. Und das können wir dir vermitteln. Und da haben wir gute Argumente, warum man das dann eben auch 1, 2 oder 4 Jahre eben auch in Zeitarbeit mal macht.
Ja, gut, es ist letzten Endes muss man halt dann auch die richtigen Jobs einfach akquirieren und
Genau,
dann
genau.
sozusagen Argumente dafür haben, weil diese Vertragsform
Das
ist
ist der
ja am Ende
Schlüssel.
ja dann doch nur eine Vertragsform, ne? Am Ende geht es ja
Richtig.
darum, wie passt es eben auch zu meinen Präferenzen, zu meinen Lebensumständen, auch zu meinen zukünftigen Plänen. Und
Genau.
da sollte man dem Thema Zeitarbeit als Vertragsform jetzt gar nicht so viel Raum einräumen. Mal noch eine andere Geschichte, wenn du jetzt einfach sagst, so ja, ihr habt das Thema Veränderungen auch euch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, ist auch ein Thema aus deiner Überzeugung heraus, es gibt keine Alternative zur Veränderung, ist damit schon ein heißer Anwärter für den Titel der Podcast-Folge. Aber was würdest du denn sagen, was beobachtest du aktuell im Markt für Veränderungen, worauf die Branche der Personaldienstleistung, also die Staffing-Branche allgemein, vielleicht momentan auch noch zu träge reagiert?
Naja, gut, wir haben ja im Moment, also du fragst auch ein bisschen nach den Herausforderungen, ne? Und die Herausforderungen, die dann auch mit Wandel zu tun haben. Du, eins muss man ganz klar sagen, das wirtschaftliche Umfeld im Moment ist nicht das Schönste, auch für unsere Branche nicht das Schönste. Klar, viele Unternehmen, viele Kunden sind verunsichert, verschieben Projekte, es gibt multiple Krisen, und damit muss die Branche natürlich erstmal umgehen. So, also von Energiekrise über Krise, über Kriege, über Nachwirkungen von Corona und so weiter und so fort. Also das ist für mich im Moment, mal wenn ich mir auch so ein bisschen anschaue, was so Kolleginnen in der Branche mir erzählen, sehe ich im Moment kaum ein Skill oder kaum eine Ausrichtung, in der nicht Krise eine Rolle spielt. Das ist mal das eine Thema und das sorgt natürlich auch für Veränderungen und ich sehe schon, dass da sich unsere Branche manchmal ein bisschen schwer tut. Natürlich hängt es auch ein bisschen mit der Größe der Unternehmen zusammen. Umso größer man ist, umso schwerer sind natürlich auch Veränderungsprozesse. Aber auf diese Veränderungen zu reagieren, die richtigen Schlüsse zu ziehen, damit tut sich unsere Branche schon hin und wieder mal schlecht, hin und wieder mal schwer. Zusätzlich kommt da das Thema Reputation mit dazu. Du hast es schon angesprochen. Zeitarbeit im schlechten Licht, Freelancing politisch nur bedingt gewollt, sage ich es jetzt mal. Wir sind ja aber ein echter Stabilisator für die Wirtschaft. Das darf man nicht vergessen. Ich meine, ich glaube, wir sind so Zahlen, die ich jetzt mal gehört habe, irgendwie so 70, 80.000 Mitarbeiter in unserer Staffing-Branche insgesamt. Das ist jetzt nicht so eine riesengroße Anzahl. Aber wenn man sich jetzt vergangene Krisen anschaut, so eine Corona-Krise oder so, da haben ja die Staffing-Unternehmen im Wesentlichen mit dafür gesorgt, dass unsere Wirtschaft weiter funktioniert hat oder dass eben beispielsweise auch die Pharma, die Life Science-Industrie überhaupt solche Durchbrüche, wenn wir von Impfstoffen etc. sprechen, erreichen konnte. Ne? Und da sollten wir viel selbstbewusster auftreten. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen Appell, vielleicht hilft das auch in dem Podcast, selbstbewusster auftreten, mutig kommunizieren, das wird unserer Branche helfen. Also das ist das eine Thema. Dann ist natürlich eine große Herausforderung die demografische Entwicklung. Dort gibt es erste Konzepte, aber die sind in unserer Branche jetzt auch noch nicht so weit verbreitet. Ne? Also wissen, dass wir nur zu so einem demografischen Balken bald kommen. Es gibt genauso viele junge wie alte Menschen. Ein Rentner wird finanziert von einem Arbeitenden. Ich hoffe, du hast deinen für die Zukunft schon mal kennengelernt. Ich meine noch nicht, aber ich würde
ihn
gerne kennenlernen.
Ich bin nicht in der Rentenversicherung, in der gesetzlichen. Ich zahle mich selber für die Zukunft.
Glück gehabt, aber ich habe immer gesagt, ich will meinen früh genug kennenlernen, um ihm Mut zuzusprechen. Aber vor welche Herausforderungen uns das stellt, ist noch gar nicht absehbar. Und das letzte Thema ist Führung im Wandel und in dieser Veränderung. Unsere Branche hatte natürlich oder hat auch immer noch, KPIs haben einen wahnsinnigen Stellenwert. Und das ist in Teilen natürlich auch heute noch total berechtigt. Aber da sehe ich schon auch, dass da viele Unternehmen zum Beispiel Schwierigkeiten haben, das vielleicht auch auf so eine neue Generation umzumünzen. Dann haben wir in den letzten 2 Jahren ja schon eine Flut an Anfragen gehabt. Die Branche ist nach Corona, ich will nicht sagen explodiert, aber schon sehr stark gewachsen. Jetzt kommen wir vielleicht auch wieder mehr zur Normalität zurück. Könnte vielleicht auch ein bisschen anders aussehen, aber mehr zur Normalität zurück. Das heißt, der Vertriebsfokus, aktiver Vertriebsfokus, auch so Themen wie Kaltakquise, Themen wie Kundenbeziehungen schärfen und sowas spielen eine Rolle. Das haben aber vielleicht auch junge Kolleginnen, die in den letzten 2, 3 Jahren angefangen haben in unserer Branche, noch gar nicht so richtig erlernt, woher auch. Die wurden überflutet unter Umständen im letzten Jahr und im vorletzten Jahr von Anfragen. Das jetzt wieder hinzukriegen und diese Rolle wieder zu finden, ist halt genau die Aufgabe von Führung in unserer Branche. Und das allerletzte Thema ist die verändernde Rolle von Recruiting, von Recruitern in unserer Branche, also mehr hin zum Stellenstratege, weg vom Profillieferanten. Viel mehr analytische Fähigkeiten, Auswertung, KI wird eine Rolle spielen. Wie ist dann die Rolle des Recruiters in der Zukunft? Das sind so die großen Herausforderungen, wo unsere Branche langsamer reagiert, als man könnte.
Also das Stichwort Stellenstratege. Ich habe neulich mal einen Podcast gemacht, da ging es irgendwie darum, schwere Zeiten. Nee, bisher war es einfach zu einfach. Und ich finde, ja, dieses Thema reiner Kandidatenlieferant, mehr hat es nicht gebraucht, mehr wollten aber viele Personalberater oder konnten viele Personalberater auch nicht anbieten. Aber tatsächlich so dieses wirklich, dieser Lösungsfinder zu sagen, okay, natürlich, ja, wir nehmen dein Anforderungsprofil auf, wir schauen mal, wir marschieren los damit. Aber in ganz enger Verzahnung mit dir, lieber Kunde, passen wir das Profil auch systematisch an, wenn wir merken nach 1, 2 Sprints, hey, da werden wir nicht fündig. Wenn wir merken, wir werden gar nicht fündig, dann eben auch Alternativen aufzuzeigen, wirklich intensiv auch im Gespräch zu sein, zu diskutieren, wie wird die Suchstrategie angepasst, ja, und was heißt das vielleicht auch für zukünftige Positionen. Ich finde, da wird der Personalberater jetzt endlich erstmal auch zum Personalberater, ne? Und das sind
vollkommen
eben auch Sachen,
genau,
wo sich niemand vor scheuen darf, ne, sondern wo man einfach das als Chance nimmt und wie du auch schon sagst, dass man damit mit Optimismus rangeht, mit Selbstbewusstsein auch rangeht. Ja, ich hatte neulich oder hatte jetzt vorhin erst ein Telefonat mit einem Personalberater geführt, der ist für Vertriebspositionen zuständig und sagt halt, ja, momentan wird der Markt so ein bisschen ruhiger, ne, die Kunden so ein bisschen verhalten wegen den Marktbedingungen. Und dann denke ich mir, what? Also gerade wenn du Vertriebspositionen besetzt, musst du doch da dich dagegen stemmen, wenn diese Einwände
Absolut.
Auch im Gespräch kommen, dass man sagt, okay, klar, der Markt ist in Bewegung, es gibt viele Entwicklungen, die das erstmal ein bisschen vorsichtiger auch machen, aber es wundert mich, lieber Kunde, weil gerade der Vertrieb, gerade jetzt ist es ja wichtig, dass man stärker rausgeht, dass man akquiriert und so weiter, ne? Und eben vielleicht auch in dieser Suche nach guten Personal eben auch entsprechend Dienstleister zwischenschaltet, die eben auch nochmal so diese Vorbehalte nochmal besser handeln können und trotzdem zu motivieren, eben auch in neue Funktionen zu gehen. Also sich da nicht zufrieden zu geben, zu sagen, ja, jetzt ist halt schwierig und es ist bei allen schwierig und alle tun sich schwer. Das ist halt immer, worauf du deinen Fokus richtest. Ne? Und auch nochmal mit dieser positiven Grundnote, wenn ich das zu Ende führen kann, es gibt keine Alternative zur Veränderung. Das ist ja der Punkt, wenn du dich nicht veränderst, von dir aus wirst du verändert. Ja? Und Menschen und Unternehmen, die zu sehr stagnieren, die zu lang an dem festhalten, was ist, aus Angst zu verlieren, was ist, die werden irgendwann an diesen Punkt gebracht, dass sie es verlieren, weil das ein ganz natürliches Lebensprinzip, nämlich das Prinzip des Rhythmus, des Auf und Ab. Ne? Wir durchleben immer wieder auch Jahreszeiten mit Aufbau und Abbau. Wir haben Konjunkturzyklen und so weiter und man sieht überall diesen Rhythmus und es kann einfach nicht konstant immer gleich bis zum Lebensende genau so bleiben, wie es ist und weiterlaufen. Das geht einfach nicht. Ne? Und wie gesagt, wer sich nicht selbst verändert, wird am Ende verändert. Ne? Und das ist wahrscheinlich auch so als Schlussgedanke, würde ich so langsam in die Zielgerade einbiegen, aber du wolltest selber noch was sagen.
Nee, das ist, also du hast alles wunderbar zusammengefasst. Also sehe ich 100% ganz genauso. Und bei unseren Kundenunternehmen diesen Veränderungsprozess auch anzustoßen, zu sagen, hey, wir werden viel stärker Berater. Also wir können auch vorgeschaltet, bevor du überhaupt eine Stelle hast oder ausschreibst oder irgendwie was, sprech doch erstmal mit uns, ob es überhaupt das ist, was du suchst. Weil viele Kunden wissen ja heute auch gar nicht mehr 100%, nach was suche ich denn eigentlich überhaupt. Mhm. Ne? Dann nach wie vor, also auch du weißt es, werden immer noch Hunderte und Tausende von Profile von A nach B geschickt. Das ist alles noch sehr stark auf CVs, auf Hard Facts basierend, wie unser Recruiting funktioniert. Zumindest ist das noch so die Kundenidee, die Unternehmensidee. Und wir werden künftig natürlich viel stärker auch in ein wertebasiertes, in ein Veränderungsbereitschafts-Recruiting kommen. Also ganz andere Fähigkeiten von Menschen spielen eine viel größere Rolle als jetzt nur das, was im CV steht. Und all diese Veränderungsprozesse, ich finde sie faszinierend, aber um es nochmal zu sagen, es gibt keine Alternative zu denen.
Ja. Ja, in diesem Sinne, ein letzter Gedanke vielleicht zum Thema Veränderung, was sich tatsächlich verändert hat. Ich habe damals die Avantgarde Expert als sehr abgeschottet wahrgenommen. Ja, das ist ja mittlerweile auch nicht mehr so. Ihr seid ja jetzt mittlerweile auch sogar im Branchenverband für die Staffing-Industrie bei EBSCO Mitglied geworden. In dem Zusammenhang liege ich wahrscheinlich richtig, wenn ich sage, du bist auch offen für Rückmeldungen, Gespräche, wie auch immer. Absolut. Also wenn es jetzt Hörer gibt oder Hörerinnen, die sagen, Mensch, mit dem Philipp, da möchte ich noch mal zu der einen oder anderen Sache sprechen, dann können sie sicherlich auch gerne auf dich zukommen.
100%, würde mich sehr freuen. Du hast es richtig erkannt, wir haben in der Vergangenheit eher so unsere Idee gehabt, ach, was interessieren uns denn die anderen, lass mal nur auf uns konzentrieren. Das habe ich in den letzten Jahren ein bisschen revidiert, weil der Austausch wertvoll ist. Es gibt sogar diesen blöden Spruch, 1+1 macht 3, aber der stimmt in unserer Branche sehr.
Ja. Okay. Gibt's sonst noch irgendwas, was ich in eurer Mission tun kann? Hast du noch einen Appell oder einen Aufruf, den du loswerden möchtest, nachdem du uns deine Zeit und deine Gedanken geschenkt hast?
Ja, also die drei Dinge, die wir jetzt auch in dem Gespräch schon hatten, sind vielleicht nochmal zusammenfassend gut. Ich glaube, wichtig ist für unsere Branche im Moment, mutig zu kommunizieren, mutig rauszugehen, den Wert unserer Branche so richtig zu erkennen und selbstbewusst zu sein. Das ist, denke ich, wichtig und eben das Plädoyer, nie aufhören, sich zu verändern, weil es gibt keine Alternative zur Veränderung. Wenn wir die drei Sachen beherzigen, dann haben wir, glaube ich, auch eine echt starke Chance, dass unsere Branche weiterhin wächst und gedeiht wie in den letzten Jahren.
Sehr schön. Mit diesen positiven Gedanken und dem Lächeln im Gesicht enden wir diese heutige Folge und wünschen allen dort draußen, dass ihr gut durch den Winter und den Schnee kommt. Ich habe mich heute früh schon frei schaufeln müssen. Und man hört sich, oder?
Vielen Dank, liebe Simone, hat mir ganz viel Freude gemacht und bis ganz bald. Und wie du schon gesagt hast, wer da draußen sprechen möchte, jederzeit gerne. Ich freue mich auf die Kontaktaufnahme.